So, dann kommen wir zu meiner Pikernährung. Für alle jene, die sich da übrigens näher mit dem Thema beschäftigen wollen. Ich schicke dir, Martin, einen Link mit zu einem brandneuen Buch von Jan Prinzhausen. Also der Jan Prinzhausen hat mich gecoacht. Der Jan Prinzhausen hat Weltklasse-Triathleten auf Low Carb umgestellt und ist einer der führenden Autoren für speziell für das Thema Low Carb Ernährung im Leistungssport oder einfach auch generell zum Thema Logi und Low Carb. Ja, eins vorweg, die Pikernährung ist keine Atkins-Diät. Und deshalb auch gleich meine Antwort, oder ich denke, einige eurer Fragen beantworten sich so gleich auf einen Schlag, weil meine Pikernährung beinhaltet auch an Ruhetagen ein Grundlevel an Kohlenhydraten, die allerdings vorwiegend aus Obst, Gemüse und Milchprodukten kommt, aber trotzdem mehr als genug sind, um eine messbare Ketose zu verhindern. Also das habe ich eben auch im Buch angeführt, eine messbare Ketose, wie das auch in der anabolen Diät, zum Beispiel beim Klaus Arndt, vorkommt, ist nicht Teil der Pikernährung. Halte ich auch nicht für leistungsfördernd. Ob es gesund ist, da möchte ich jetzt allerdings keine Aussage treffen, denn auch in dem vorhin erwähnten Buch von Jan Prinzhausen, es gibt neue Studien, dass weder die Gluconeogenese noch eine messbare Ketose für den Gesunden, also wohlgemerkt für den gesunden Menschen, also mit gesunden Nieren und so weiter, eine Gefahr darstellt. Es scheinen immer mehr Fakten darauf hinzuweisen, dass gerade die Gluconeogenese ein Stoffwechselweg ist, den schon unsere Vorfahren einfach, die vorwiegend von Fleisch und halt Wurzeln, Gemüse und so weiter lebten, ein Stoffwechselweg, den die sich zunutze machten, um einfach Kohlenhydrate zu erzeugen und der also scheinbar natürlich ist. Aber wie gesagt, das ist nur eine Information, keine definitive Aussage von mir. Gleich der nächste Risikofakt, Harnsäure. Ja, wird sehr oft diskutiert, vor allem beim Kletterer mit Gelenken und so weiter. Mein Harnsäurewert, ich kann den täglich zu Hause messen, mache ich natürlich nicht, aber ich kann es, liegt zwischen 2 und 3. Der Grenzwert zur Information liegt bei 7. Harnsäure wird nicht durch Gluconeogenese erzeugt. Also das ist eine Fehlinterpretation. Harnsäure entsteht durch gewisse Nährstoffe, allerdings gehört da neben Fleisch primär der Alkohol dazu, der den Harnsäurewert in die Höhe schießen lässt, und auch sehr viele Gemüsesorten, beispielsweise Brokkoli, sind Harnsäure Auslöser oder sagen wir mal Lieferanten der Rohstoffe für einen erhöhten Harnsäurewert. Dann zu meinem 4,4% Körperfett natürlich, ja super. Und zwar die 4,4% Körperfett, die hatte ich einmal in meinem bisherigen 28-jährigen Leben. Und wann das war, das findet ihr im Freebook auf der letzten Seite. Und zwar war es beim Weltcup in Imst. Und ja, ein Wert, wo ich mich nicht mehr wirklich wohlgefühlt habe, auch ein Körpergewicht, bei dem ich mich nicht mehr wirklich wohlgefühlt habe und das ich auch nicht mehr anstrebe zu erreichen. Allerdings fühle ich mich bei derzeit durchschnittlich 6% sehr, sehr wohl. Und möchte auch da gleich hinterher schicken, dass ich mich hier einfach in meinem genetischen Optimum bewege. Ich denke, jeder Mensch hat von Haus aus oder von Geburt an ein genetisches Optimum. Das geht einfach vom bis. Und da ist auch der optimale Körperfettanteil definiert. Und dass die meisten Menschen da ziemlich weit drüber liegen, ich denke, über das müssen wir auch nicht diskutieren irgendwo. Wenn man darunter geht oder langfristig darunter geht, dann wird man sicherlich auch mit teilweise Problemen zu kämpfen kriegen, die ihr auch hier in den Fragen formuliert habt. Also dass dann einfach Burnouts, Übertraining, Schlafprobleme und so weiter, auch erhöhte Aggressivität vermutlich aufdauern. Und auch eine Frage, die ich gleich beantworten will. Nein, ich brauche keine Psychopharmaka. Ich fühle mich wohl, es geht mir gut. Auch, oder speziell an den Low-Carb-Tagen, denn die Peak-Ernährung, die ist auch gleich vorweg, die beinhaltet nur einen Ladetag pro 7 Tage. Also, besser gesagt, in einem Zyklus, den ich auch im Buch beschrieben habe, kommt sogar nur einer pro 9 Tage vor. Also, wenn ich mich hier nicht wohl, also wenn ich leben würde für den einen Ladetag, dann hätte ich ja ein tristes Dasein die letzten 7 Tage. Und auch die Leute, die ich im Internet coache, das sind also sehr, ja, oder die ich auch sonst betreue, über das Buchprojekt jetzt natürlich, die fühlen sich oft am Ladetag und nach dem Ladetag am wenigsten leistungsfähig. Leistungsfähig. Und zwar auch bei mir stellt der Ladetag den Abschluss der Peak-Woche dar. Also es ist nicht so, dass die Peak-Ernährung darauf beruht, oder wie das bei der anabolen Diät von Klaus Ahn beschrieben wurde, dass man da irgendwo die Kohlenhydratspeicher leert während der Woche, dann die wieder auflädt und dann irgendwie super leistungsfähig ist. Nein, die Kohlenhydratladephase, die steht lediglich irgendwo, dass einfach der Stoffwechsel auf Trab bleibt, die sorgt für genügend Insulin und ist natürlich auch toll für die Psyche, einfach mal Abwechslung, einmal ein, zweimal in der Woche. Aber ja, mehr ist es nicht. Also die Top-Leistungen, die bringe ich, also generell die Weltcups klettere ich auch nach 3-4 Low-Carb-Tagen immer. Und auch meine harten Trainingstage immer nach 3-4 Low-Carb-Tagen. Ich habe das, wie gesagt, auch in der Peak-Ernährung noch, also eben beim Peak-Kapitel einfach angeführt, wie das natürlich konkret ausschaut. Und eine Frage, die sich übrigens auch aus der Grafik auf der letzten Seite der Leseprobe beantwortet, denke ich, ist: Stimmt es, dass du zeitweise von Wettkämpfen ausgeschlossen warst? Ja, das stimmt. Ich war von der EM letztes Jahr ausgeschlossen. Und zwar war folgendes: Ich wurde direkt nach der Qualifikation in Imst beim Weltcup gemossen und lag dort unter BMI 18. Zur Information, BMI 18 ist die Voraussetzung für österreichische Wettkampfkletterer, dass diese überhaupt beim nationalen Bewerb starten dürfen, beziehungsweise muss dieser Wert jetzt einfach auch das ganze Jahr über erfüllt sein. Ja, ich war die Woche drauf beim Verbandsarzt, der natürlich auch der das entsprechend aus seiner medizinischen Sicht interpretiert hat und natürlich auch gesagt hat, es liegt definitiv keine irgendwo Krankheit oder wie auch immer oder irgendeine Störung oder keine Ahnung was vor. Der Jürgen hat mir jetzt einfach bestätigt, dass ich gesund bin und einfach ja auch aufgrund meiner Geschichte der letzten Jahre, also ich war ja nie, ich war nicht einmal erkältet, also die ganzen Jahre durch, somit einfach auch und in Zusammenhang mit meinen Blutwerten einfach keinerlei Indiz drauf. Allerdings, ja, ich habe gegen eine Regel verstoßen und wurde bei der EM von der Teilnahme ausgeschlossen. Dies ist richtig. Und der Wert, der dort gemessen wurde in Imst, war aber auch irgendwo, da kamen einfach mehrere Faktoren zusammen. Ich war mit dem Gewicht dort sowieso schon relativ tief. Zudem war es ein heißer Tag. Ich habe relativ wenig getrunken. Also ich bin in der Isar in der Sonne gelegen und es war, ja, ich bin um 5 Uhr am Nachmittag dran gekommen, es war einfach irgendwo ein nicht repräsentativer Wert, der dort in Imst von mir gemessen wurde und der auch seither nie mehr, ich meine jetzt irgendwo, gemessen wurde. Meine letzte offizielle Messung übrigens war beim Ö-Cup in Vöcklabruck. Das gibt's in Österreich einfach immer wieder. Dort wurde ich bei einer Körpergröße von 1,70 auf 54 Kilo gemessen und dies entspricht einem BMI von 18,69 und somit würde ich jetzt sagen, dass ich im Weltcupfeld, also wenn ich mich jetzt mit dem Rest vom Sportkletter-Weltcupfeld vergleiche, dass ich da im leichten oberen Viertel einmal liege, sage ich mal, dass ich sicherlich ja bei den Leichten bin, außer Frage, aber ja auch nicht bei den, ich sage ja, irgendwo einfach im oberen Viertel. Lassen wir das mal so stehen.